Schön, dass du heute hier bist bei unserer wunderbaren Serie «Free at Last». Und ich liebe den Teaser zu dieser Serie, weil das zeigt so gut, wie es in meinem Leben manchmal funktioniert. Wie es in meinem Leben manchmal funktioniert und vielleicht auch, wie es in deinem Leben manchmal funktioniert. Dass wir Sachen haben, die wir mit uns umschleppen, wo wir nicht frei sind, wo wir uns manchmal gefangen haben, wo wir einfach in unserem Leben und wo man eigentlich auf den ersten Blick, in diesem Teaser siehst du es auf den ersten Blick, aber so läuft da niemand rum. Aber manchmal ist es so, dass wir so das Leben gehen. Ein Jahr lang, monatelang, wochenlang, tagelang, jahrelang, jahrzehntelang. Mit etwas, was uns gefangen nimmt, was uns nicht gut tut. Und wir fühlen uns wie gefangen. Wir gehen sogar einkaufen, wir gehen sogar arbeiten, wir machen alles Mögliche so. Manchmal gibt es Sachen, die wir sehen im Leben, die offensichtlich sind. Und dann gibt es Sachen, die sieht man nicht, die sind nicht so offensichtlich, die sind mehr so geistlich oder seelisch. Und genau um das geht es bei dieser Serie. Was haben wir für Sachen in unserem Leben, die man manchmal gar nicht so sieht? Man sieht ja nicht immer alles. Manchmal haben wir Sachen, die sehen wir, aber man sieht sie doch nicht. Oder vielleicht kennst du das, du bist irgendwie an einem Ort, vielleicht in der Kirche oder in der Stadt oder was auch immer, und du winkst jemandem, weil du jemanden siehst, oder? Und der schaut zwar schon in deine Richtung, oder? Aber irgendwie sieht er dich nicht. Du winkst zwar, aber er sieht dich nicht. Oder vielleicht bist du der, der die Person ist, die dir jemand winkt. Das passiert mir vielfach, sorry, gell? Ja, wirklich. Dass mir jemand winkt und ich sehe die Person nicht. Und, ja, ich habe keine Ahnung, ich bin irgendwie ein bisschen bei mir, irgendwo in meinem Universum. Vielleicht bist du so wie ich, vielleicht passiert das manchmal schon. Oder vielleicht bist du die Person, die denkt, das ist der arrogante Pastor, der sieht mich nicht. Warum hat er mich nicht gekannt jetzt? Was ist mit dem los? Ja, genau. Man sieht etwas, aber man sieht es doch nicht. Und vielleicht geht es dir manchmal in einem Gespräch so, vielleicht ist es eher etwas für dich, dass du mit jemandem zu zweit irgendwie redest in einem Kaffee und dann schweifst du irgendwie ab in deinen Gedanken, was du noch alles für dich draus machen solltest, oder? Ja, vielleicht bist du mehr so der Typ, oder? Und nachher, die Person erzählt dir schon etwas, oder? Und du hörst es schon, aber du hörst es nicht. Später sagt sie die Person, du, das habe ich dir doch erzählt, dann hier in diesem Gespräch. Hä, hast du? Manchmal hören wir etwas, aber hören es doch nicht. Manchmal sehen wir etwas, aber sehen es doch nicht. Manchmal liest du in der Bibel eine Passage und du liest sie tatsächlich, oder? Du siehst und du liest sie, vielleicht sogar noch laut liest sie. Und nachher macht irgendwie zwei Wochen später oder einen Monat später irgendeinen eine Message, die du irgendwo hörst, im Internet oder in der Kirche, was auch immer. Und dann denkst du so, wow, die Passage habe ich jetzt so noch nie gelesen. Das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Weißt du, es gibt Sachen, die wir sehen und doch nicht sehen. Und das sind geistliche Sachen, vielfach. Das sind manchmal seelische Sachen. Die Bibel redet viel darüber, dass wir sehen und doch nicht sehen, dass wir hören und doch nicht hören. Wir nehmen ein paar Bibelverse aus der Bibel, und zwar im Jesaja 42, 18 steht, hört ihr Tauben und schaut ihr Blinden, dass ihr seht. Im Jesaja 42, 20 steht, du sahst wohl viel, aber du hast nicht beachtet. Die Ohren offen, aber er hört doch nicht. Jesaja 43, mein Volk soll volltreten. Sie haben Angst und doch sind sie blind. Augen und doch sind sie blind. Sie haben Ohren und doch sind sie taub. Und jetzt denkst du vielleicht so, ja, aber Mist, das ist Jesaja, weißt du, das ist einfach, das findest du einfach in Jesaja vor allem. Ja, okay, komm, wir gehen nochmal weiter in Jeremia, findest du so, im 5i zum Beispiel, es gibt noch mehr Verse, ich bringe jetzt einfach hier ein paar, das Bibel viel über das Red. Hör zu, ihr tolles Volk. Das ist mal, wo ich es gelesen habe, dachte so, das ist mal eine Ansage. Hör zu, ihr tolles Volk. Das keinen Verstand hat, das ist ein weniger cool, die da Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Oder im Hesekiel lesen wir ohne anderen Prophet im 12. Du Mensch, sagt er, du lebst mitten unter einem widerspenstigen Volk. Sie haben Augen, sehen aber nicht, sie haben Ohren, doch sie wollen nicht hören, denn sie lehnen sich gegen mich auf. Das ist recht heftig. Und jetzt denkst du vielleicht so, ja, aber Mist, aber weißt du, das ist, okay, das sind einfach Propheten. Das ist eigentlich Altes Testament. Das ist nicht etwas, was sich durch die ganze Bibel zieht. Ja, kannst du denken. Gehst du ins Neue Testament, in die Evangelien zum Beispiel, da sagt Jesus im 13,15, denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig, sie sind schwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nichts. Oder in Matthäus 11,15, jetzt taget es dir dafür, weil du das Evangelium auch schon ein paar Mal gelesen hast, sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Und das sagt Jesus, und das ist krass, darum kennst du es wahrscheinlich, das sagt Jesus in den Evangelien 7-mal. 7-mal sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Ist ja, was für ein Satz. Also, wenn meine Kinder aber sagen, Papi, hörst du mich? Also, weißt du, so, weil einfach unbedingt Aufmerksamkeit von mir, dass ich sie anschaue, wenn sie etwas sagen, dann sage ich, du, ich höre dich, ich habe ja Ohren. Ich kann ja gut etwas anderes machen dazu. Aber manchmal stimmt das eben nicht. Darum sagt Jesus, ja, du hast schon Ohren. Aber wer Ohren hat, der höre, sagt Jesus. 7-mal. Also ist mir das wahrscheinlich wichtig. Wahrscheinlich ist es so, dass wir Menschen vielfach hören, aber doch nicht hören. Und jetzt, wenn du dir denkst, ja, weisst du, Propheten, weisst du, Jesus, aber wenn du noch weiter in die Bibel gehst, bis hinten raus, lesen wir etwas ganz, ganz Spannendes. In der Offenbarung steht genau gleich 7-mal. Wer Ohren hat, der höre. Es wiederholt sich sogar noch im Neuen Testament. Es muss wahrscheinlich Gott wichtig sein. Offenbarung 2,11. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Manchmal sind wir geistig blind für Sachen, die Gott uns sagen möchte, die Gott uns aufzeigt. Manchmal sind wir geistig taub für Sachen, die Gott uns sagen möchte. Und Gott uns aufzeigt. Und ich möchte heute beten, dass in dieser Serie, dass heute in dieser Message, wir unsere Herzen auftun können, wir unsere Augen auftun können, unsere Ohren auftun können und sagen, hey Gott, hier bin ich, red du zu mir, gib du mir Mut, das zu hören, gib du mir Mut, als einen veränderten Menschen rauszugehen und nächste Woche ein anderes Leben zu leben, als ich bis jetzt gelebt habe. Wenn du willst, darfst du gerne mitbeten. Vater im Himmel, ich danke dir, für dein Wort. Es ist herrlich. So viele verschiedene Menschen haben daran geschrieben, an deiner Bibel, an deinem Wort. So viele verschiedene Zeiten, so viele verschiedene Orte. Und doch hat es einfach, es fasziniert mich, Jesus. Und doch hat es einfach eine Linie. Und Jesus, ich bin heute da. Und ich danke dir für das. Ich danke dir für das, dass du redest. Zu allen Zeiten immer wieder zu uns. Und ich möchte mein Herz nicht verschließen. Ich möchte meine Augen nicht verschließen und ich möchte meine Ohren nicht verschließen. Jesus, red du heute zu mir und hilf du mir, dass ich hören kann, hilf du mir, dass ich sehen kann. Jesus, ich möchte heute mein Herz auftun. Mach mich zu einem anderen Menschen, mach mich zu einem Menschen, der dir ähnlicher ist. Amen. Amen. Wow. Manchmal sehen wir nicht, was Gott alles für uns parat hat. Manchmal gehen wir durchs Leben und wir sehen nur die Sachen, die alles nicht gut läuft in unserem Leben. Wir sehen nur die Sachen, die negativ sind. Wir sehen nur die Sachen, die nicht funktionieren. Wir lesen die Zeitung und wir sehen nur die Sachen, all das negative Zeug, das da ist. Manchmal sind wir so negativ. Auch über uns selber. Wir sehen manchmal nur, was wir nicht haben. Wir sehen manchmal nur, was wir nicht können. Wir sehen manchmal nur, was andere haben und können und machen und tun. Aber ich möchte dir heute etwas sagen. Gott hat so viel Gutes für dich parat. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat eine Hoffnung für dich. Gott möchte dich brauchen, für dass du seine Message kannst leben und dass andere Menschen den Frieden von Jesus lernen können. Dass andere Menschen Freude von Jesus lernen können. Für dass andere Menschen Vergebung von Jesus lernen können. Manchmal sehen wir gar nicht, was Gott in unserem Leben auch in der Vergangenheit schon alles Gutes gemacht hat. Und wir sehen gar nicht, was Gott in unserem Leben noch alles Gutes machen könnte. Manchmal sehen wir, aber wir sehen es doch nicht. Manchmal hören wir und hören es doch nicht. Manchmal hören wir nur, was alle anderen Leute sagen. Was wieder alles nicht gut läuft in der Bude oder in der Kirche oder in der Familie oder in der Nachbarschaft oder in unserem Leben. Manchmal schauen wir in den Spiegel und reden über unser Leben so negativ, was wir alles nicht können. Für was uns Gott alles nicht brauchen kann. Aber ich möchte dir heute sagen, sprich Gottes Zusage über dein Leben aus. Nimm die Bibel vor. Und sag, dass da Gott ist, der dein Vater ist und du bist sein Kind. Sag, dass du ein Erbe bist. Ein Erbe kannst haben von dem Gott im Himmel, der König ist, der die Welt geschaffen hat. Sag, dass die Kraft für Auferstehung in dir wohnt. Lass auf das. Und wir hören manchmal und hören doch nicht. Es ist manchmal so schwierig, gell, in unserem Leben. Wir sehen und sehen doch nicht und hören doch nicht. Es ist manchmal etwas Geistliches. Es wäre ja so offensichtlich, auf die schönen und guten Sachen, die Gott für unser Leben parat hat, zu hören. Und wie er über uns denkt, nicht wie andere über uns denken. Es ist ein geistlicher Kampf, wo wir drin sind. In Epheser 6, 12 steht, denn unser Kampf ist nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Macht und Gewalten der Finsternis, die über diese Welt herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und manchmal in unserem Leben haben wir Sachen, haben wir Probleme, sind wir gefangen. Und diese Sachen sind in einer geistlichen oder seelischen Dimension. Wir wollen heute ganz, ganz kurz zusammen anschauen, unser Leben. Du und ich, wir sind manchmal wie ein Baum. Ich habe einen Baum mitgenommen. Achtung, ein Baum, genau. Da sieht man hier unser Verhalten, das wir haben. Das ist offensichtlich, das ist unsere Früchte. Das ist unser Verhalten, das, was wir tun. Ja? Das, was wir machen. Oder? Und dann ist unser Verhaltensmuster, ist das, was uns dazu führt, dass wir das machen, schlussendlich. Also das, unsere Gewohnheit, das, was wir immer wieder uns aneignen, das, was wir tun. Ja, das, beim Verhalten ist es nicht so schwer, oder? Dass du siehst, was wir machen, wie wir sind, oder? Sind wir positiv, sind wir negativ, sind wir glücklich, sind wir nicht glücklich, haben wir Angst, haben wir Freude? Wie verhalten wir uns? Sind wir grosszügig oder nicht grosszügig? Das ist echt ganz klar. Aber das Verhaltensmuster, das ist das, was wir uns antrainiert haben. Weil wir immer zuerst die negativen Sachen anschauen. Oder weil wir immer zuerst die positiven Sachen anschauen. Oder weil wir immer zuerst das anschauen, was die Welt über uns sagt. Oder weil wir immer zuerst das anschauen, was Gott über uns sagt. Das ist mega, mega wichtig. Das ist das Verhaltensmuster, das wir uns antrainieren. Das siehst du, oh, das ist schon, das können wir so umtrainieren. Manchmal können wir auch ändern. Wir können Sachen ändern. Wir können Sachen vornehmen und Sachen ändern in unserem Leben. Und dann gibt es manchmal Sachen, die kannst du nicht erklären. Die sind völlig nicht logisch. Die sind wie unter dem Boden, die siehst du nicht. Das ist keine Frucht, das ist auch kein Stamm, das ist kein Verhalten, kein Verhaltensmuster. Das sind Sachen, die sind unlogisch, wie letzte Woche zum Beispiel die Angst von Maria. Die war völlig unbegründet. Also ich meine, Frucht, ich meine, er hat gewonnen gegen Pauls Priest. Also ich meine, crazy. Er hat Leidenschaft gehabt von Gott, du kannst die ganze Serie lesen, hat sich immer wieder angeeignet. Und dann kommt die Angst in sein Leben. Bam! Völlig unbegründet. Das ist eigentlich eine geistliche Dimension in unserem Leben. Sachen, die du nicht siehst, Sachen, die wir nicht sehen, die in unserem Leben sind oder im Leben von anderen sind. Ich möchte euch ein kurzes Beispiel geben. Wenn wir zum Beispiel ein Verhalten haben, dass wir das ganze Leben in kurzen Hosen und T-Shirt rumlaufen. Ja. Ganz etwas Dummes. Wir laufen einfach in kurzer Hose rum, in einem T-Shirt, die ganze Zeit und in Flipflops. Das ist doch einfach so, im Sommer sind wir flex und im Winter sind wir krank. Das ist einfach, ja, verstehst du, das ist etwas logisch. Das ist das Verhalten, das Muster und das Verhalten, eine Frucht rausruft, ganz, ganz einfach. Und dann gibt es Sachen, die sind unlogisch. Ich liebe dieses Beispiel, habe ich mir aufgeschrieben, darum habe ich das unbedingt euch noch mitgegeben. Ich finde das super, kurze Hose, man ist krank. Ja, ist so simpel, gell? Und manchmal ist es so knifflig bei uns. Gut, gehen wir in die biblische Geschichte rein, wo wir drin sind. Dort geht es so viel um geistliche Dimensionen. Haben wir letzte Woche schon geschaut. Die geistliche Dimensionen haben wir angeschaut. Vom Elia haben wir letzte Woche angeschaut. Der Elia, das ist der Prophet von Gott. Wir haben letzte Woche angeschaut, was passiert, wenn Angst ins Leben kommt, was passiert, wenn Isolation ins Leben kommt, was passiert, wenn Resignation ins Leben kommt. Und am Schluss, was passiert, wenn Leere ins Leben kommt und du schlussendlich dein Leben aufgeben willst. Was passiert denn? Und heute wollen wir einen anderen Mann schauen aus der Bibel. Das ist so ein Dreierpärchen, das so eine Story zusammen hat. Und die Story findest du übrigens im 1. Könige 16 bis 22. Und wenn du auch mal sagst, hey, du willst das auch mal nachlesen, die Story mit dem Elia, die Story mit dem Ahab und die Story mit der Isabel, das sind drei Leute, die wir in dieser Serie anschauen, dann liest die nachher, 1. Könige 16 bis 22. Heute schauen wir zusammen an, der Ahab ist der König von Israel und er ist der Mann von der Isabel. Und wir schauen heute drei Punkte an zusammen zum Ahab. Und zwar starten wir gerade, der Ahab statt Macht und Einfluss bis dankbar. Wir lesen den Start der Story, wo der Ahab König wird, 1. Könige 16, 29. Ahab, Omris Sohn, wurde König von Israel im 38. Regierungsjahr, König Asas von Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria. Auch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Also, Bibel sagt, hey, der war im Fall noch schlimmer gewesen. Und er hat noch schlimmere Sachen gemacht, die Gott überhaupt nicht gefallen haben. Und dann kommt eine Auflistung von dem, was er alles gemacht hat, die Gott überhaupt nicht gefallen hat. Also, nicht genug, dass er wie Jerobeam, dem Sohn von Nebat, am Götzendienst festhielt. Er ging noch weiter und heiratete Isabel, die Tochter König Etbals von Sidon. Und das Erste, was wir mal lesen können, ist, der Mann, der hat so Macht wollen und der hat so Einfluss wollen. Und es war ihm so wichtig, dass sein Königreich noch grösser wird und dass er der King auf dem Hefe ist. Ja, und er hat alles dafür gemacht. Und wir lesen, er hat wirklich alles dafür gemacht. Ich meine, jeder hat gewusst in Israel, dass Israel einen Gott hat, der sie aus Ägypten geführt hat. Jeder hat gewusst, dass er sie durch die Wüste geführt hat, dass er sie durch das Meer geführt hat, dass er sie durch den Jordan geführt hat, dass er sie all die Zeit versorgt hat. Jedes Kind weiss das, dass es den Gott gibt, der so grosse Wunder da hat in Israel. Jeder hat das gewusst. Oh, der König hat es gewusst, ganz, ganz sicher. Und er hat auch gewusst, dass Gott ihnen das Land gegeben hat, wo sie drin wohnen, aber es war ihm noch nicht genug gewesen. Er hat noch mehr wollen, um jeden Preis. Er hat sogar andere Götter anbeten, weil er noch mehr wollte. Weil er dann hat Allianzen schmieden mit anderen Leuten, die gefunden haben, ah ja, dann wird es noch etwas grösser, weißt du, dann wird mein Reich noch gut, dann kommen die auch noch dazu. Ja, wenn ich die anbete, dann kommen die anbeten, auch noch dazu und dann wird mein Reich grösser. Und er hat sogar eine Frau geheiratet, die Isabel, das ist Tochter von Ed Baal. Genau, das ist der, so ein riesengroßer Baals-Typ. Baal ist mit mir, heisst es Ed Baal. Haben wir letzte Woche schon angeschaut. Aber die hat er nicht geheiratet aus Liebe. Die hat er geheiratet aus politischen Gründen. Dass sein Reich grösser wird. Einfach kühl. Weil er hat seine Macht stärken, er hat seinen Einfluss stärken. Das ist das Erste, was wir lernen können. Das ist das Erste, was wir heute in den Spiegel schauen können. Wir schauen in dieser Serie gerne ein bisschen in den Spiegel. Und heute schauen wir auch in den Spiegel. Und meine Frage, was macht das mit mir? Was macht das mit dir? Macht und Einfluss. Man sagt, Israel war dann in einer außenpolitischen Blütezeit. Der Ahab hat gebaut, Städte gegründet. Er hat einen Palast gebaut aus Elfenbein, steht sogar in der Bibel, also mit Elfenbein auch. Nicht alles aufs Elfenbein, denke ich, gell? Einfach mit Elfenbein drin. 1. Könige 22, 39, lese ich alle weiteren über Ahab, alles weitere über Ahabs Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Man kann dort nachlesen, wie er einen Elfenbeinpalast gebaut und welche Städte er gegründet hat. Er ist so, boom! Und er hat doch gekriegt. Ich habe gehört, er hat nach dem David, also es ist einer von denen, der am meisten Land regiert hat, nach dem David. Mega crazy. Er hat Krieger, er hat Land eingenommen, und dem war Krieg wichtig. Und wenn der Krieg wichtig ist und Land wichtig ist und Streitmacht wichtig war, heute sind es Panzer, nein, Flugzeuge, nein, Atombomben, nein, auch Cyber, was auch immer, dann war es Ross. Dann hast du Ross gebraucht. Und er hat viel Ross gehabt. Und Ross waren ihm wichtiger als Menschen. Es war eine Hungersnot im Land. Und wisst ihr, um was hat sich der Ahab gekümmert? Dass die Ross nicht verrecken, nicht die Menschen. Müssen wir mal lesen. 1. Könige 18,5. Ahab befahl nun Obadja, geh durchs Land zu allen Quellen und Bächen. Vielleicht gibt es dort noch etwas Gras, mit dem wir zumindest einige Pferde und Maultiere durchbringen können. Das ist mal meine grösste Sorge. Dass ich meine Macht stärken kann, meinen Einfluss. Das ist mal wichtig. Vergiss Menschen. Macht ist wichtig. Einfluss ist wichtig. Das ist Ahab, um jeden Preis. Auch wenn ich eine Frau nicht aus Liebe heirate, auch wenn ich andere Götzen anbete, ist mir egal. Ich muss Macht haben. Der Ahab war getrieben von Macht. Die Frage ist, von was bist du getrieben? Die Frage ist, von was bin ich getrieben? Von was sind wir getrieben? Wir schauen ganz, ganz kurz in den Spiegel. Ich nehme ein paar Sätze, die wir zusammen lesen. Was treibt dich an? Wo schaust du nur auf deinen eigenen Profit? Wo nutzt du Menschen aus? Wo willst du um jeden Preis gewinnen? Wo gehst du über Leichen? Wo suchst du um jeden Preis Anerkennung bei Menschen? Wo willst du unbedingt eine Beförderung? Wo forderst du Anerkennung? Wo willst du anderen Menschen deine Meinung aufdrücken? Wo willst du eine Position, um dich wertvoll zu finden? Schau, Macht und Einfluss ist nichts Schlechtes, dass ihr mich richtig versteht. Das ist auch etwas Gutes, das kann man auch gut nutzen. Natürlich ist etwas Wichtiges. Die Frage ist immer die Motivation. Die Frage ist immer unsere Motivation, die wir dahinter haben, hinter Macht und Einfluss. Ich muss mich das immer wieder fragen. Warum bin ich eigentlich Pastor vor der Kirche? Was ist eigentlich der Grund? Und hoffentlich komme ich immer wieder zurück auf Gott. Hoffentlich komme ich zurück darauf, dass es darum geht, dass wir alle zusammen Jesus-ähnlicher werden. Hoffentlich komme ich darauf, dass es darum geht, dass Menschen in ganz Schaffhausen und der Region den Frieden mit Jesus finden können. Dass Menschen die Freude und Vergebung und Hoffnung in Jesus finden können. Hoffentlich komme ich immer wieder auf das. Hoffentlich kommen du und ich, wenn wir uns zurück überlegen, um was es eigentlich geht im Leben. Hoffentlich kommen wir alle zurück auf Gott. Du verstehst, ohne Gott wären wir gar nichts. Wenn du das Leben rückwärts betrachtest, kommst du am Schluss auf Gott. Weil wir alle kommen von Gott. Schau, meine tiefste Überzeugung ist, alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich kann, kommt von Gott. Verstehst du? Alles. Und ohne Gott wäre ich gar nichts. Verstehst du? Nichts. Er ist der, der mir den Lebensatem gibt. Das mache ich nicht selber. Das ist meine tiefste Überzeugung. Gehen wir zum nächsten Punkt. Statt Kontrolle und Manipulation vertraue Gott. Wir lesen weiter die Story vom Ahab im 1. Könige 17. Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar einen Tempel mit einem Altar. Außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher der Göttin Aschera geweiht war. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Hat er Gott hässig gemacht? Obwohl es schon König war. Aber was er wollte, ist Kontrolle. Und er hat die Leute manipuliert, indem er sie kontrolliert, er hat sie manipuliert, dass er an der Macht bleiben konnte, dass er Einfluss ausüben konnte. Und Rahab war clever. Wenn du an der Macht bleiben willst, dann musst du clever sein, du musst schlau sein. Oder? Schlau wie der Fuchs, schlau wie der Rahab. Ja, müssen wir mal schauen, was der Schlaues gemacht hat. Er hat sich gedacht, was lieben die Menschen? Ja. Was lieben die Menschen? Was liebst du und was liebe ich? Was braucht das Volk? Ja. Und dann hat er etwas gemacht. Wir lesen da, haben wir vorhin gelesen, 1. Könige 17, er verehrte ihre Götter Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samarien sogar einen Tempel mit einem Altar. Er hat gewusst, die Menschen haben gerne Wohlstand. Die Menschen haben gerne, weißt, wenn sie immer mehr Profit haben. Wirtschaft, weißt, das ist wichtig. Es muss immer raufgehen. Weißt, das ist, vergiss die Natur. Es ist egal, wir widersetzen unsere Natur. Es muss immer mehr Profit, es muss immer raufgehen. Wir müssen immer reicher werden. Immer mehr Wohlstand. Das gehören wir gerne. Gell? Das Jahr ist besser gelaufen als letztes Jahr. Nächstes Jahr läuft es besser aus. Es geht immer alles rauf. Ja? Das ist das, was wir gerne hören, Wohlstand. Also, was hast du denn gehabt? Dann hast du noch nicht das gleiche Zeug gehabt wie jetzt. Dann war es wichtig, dass es gutes Wetter ist. Und man sagt auch, der Baal ist auch der Wettergott. Das ist schon etwas, was du kannst über ihn nachlesen kannst. Und er hat also am Wettergott einen ganzen Tempel gebaut. Und er hat gesagt, ich bete den auch an. Und weisst, Volk, du musst nur den Baal anbeten, der schaut zum Wetter. Und dann kommt es korrekt, immer schön regelmässig. Und die Sonne scheint. Und wenn die Sonne scheint und es kommt korrekt, immer schön regelmässig, dann könnt ihr pflanzen. Dann funktioniert Saat und Ernte. Und wenn Saat und Ernte funktioniert, dann kannst du auch kaufen und verkaufen. Und wenn du kaufen und verkaufen kannst, dann funktioniert die Wirtschaft. Gell? Dann wirst du reich. Also wenn ihr reich werden wollt, liebe Freunde, betet Baal an. Weil der schaut schon, dass es immer wieder regnet. Er ist nicht dumm. Der Ahab. Er hat das Volk manipuliert, für das er an der Macht bleiben kann. Er hat gesagt, Wohlstand ist wichtig. Und das Zweite, was war, er hat gesagt, Sexualität ist wichtig. 1. Könige 17, außerdem ließ er einen Pfahl aufstellen, welcher der Göttin Aschera geweiht war. Das Zweite ist, die Göttin Aschera, die ist auch die Göttin von Fruchtbarkeit, gell, von Sexualität, das kannst du auch nachlesen. Mega crazy. Und er hat gewusst, was die Menschen wollen, ist Wohlstand und was die Menschen wollen, ist Sex. Ja, sicher, möglichst viel, möglichst mit allen Leuten, möglichst darf man ihnen reinreden, alles ist erlaubt, keine Frage, natürlich mach nur. Ich baue sogar einen Tempel für die Aschere, am besten hat es vielleicht noch einen Tempelprostituierte, dann kannst du noch in den Tempel gehen und dann kannst du noch mit der Prostituierte im Tempel. Weil du weißt, alles ist erlaubt. Das ist doch das, was die Menschen wollen, das ist das, was wir wollen, oder? Erfolg und Sex. Ist es nicht schon dann so gewesen, ist es heute vielleicht nicht mehr so in der Gesellschaft? Spannend, gell? Es müsste immer erfolgreicher sein. Und die Sexualität ist immer wie mehr erlaubt. Alles. Ich würde sagen, alles ist erlaubt. Das ist wichtig heute. No rules. Es geht auch nie ab. Sachen haben sich manchmal herrlich nicht geändert. Ganz spannend. Nur schlussendlich geht es immer darum, auf wen wir vertrauen. Bei Macht und Einfluss, bei Kontrollmanipulation geht es immer darum, wer wir vertrauen. Vertrauen wir tatsächlich dem Gott, der dich und mich geschaffen hat, dass er es gut meint mit uns. Oder vertrauen wir ihm nicht? Sagen wir, ich will das Leben im Griff haben. Ich schaue selber, dass ich in Macht bleibe. Vertrauen wir dem Gott, dass er es gut meint? Und wir vertrauen lieber uns, Menschen, die heute leben und morgen sterben. Wem musst du vertrauen? Das ist eine gute Frage. Wem vertrauen wir? Vertrauen wir Gott, dass er auch andere Menschen brauchen kann als uns? Vertrauen wir Gott, dass er auch mit anderen Wegen als Ziel kommt, als die Wege, die wir wählen würden? Ist unser Vertrauen so gross zu Gott? Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die ich mich auch immer wieder fragen muss. Ich möchte dir einen Satz vorlesen. Vertraue Gott, dass nicht alles genauso kommt, wie du es haben möchtest. Vertraue Gott, dass alles genauso kommt, wie es Gott haben möchte. Das steht nicht in der Bibel. Aber ich finde ihn trotzdem heiß. Vertraue Gott, dass alles so kommt, wie es Gott möchte haben, dass es Gott gut meint. Und das ist schon immer wieder eine Frage, die ich mir fragen muss. Ich als Pastor muss immer wieder fragen, vertraue ich dem Jesus, dass er die Kirche baut? Ich sage so viel, hey, es ist wichtig für mich, dass Jesus die Kirche baut. Und das ist immer wieder eine gute Frage. Ja, vertraue ich dem Jesus, dass er seine Kirche baut? Es gibt so viele Leute, die hier Entscheidungen fällen. Leute kommen zu mir und sagen, ja, das und das finde ich nicht cool am ICF. Ich finde nicht alles gut am ICF. Und sage, ja, ich finde auch nicht alles gut am ICF. Weißt du, nur weil ich der Chef bin, der Pastor bin, darauf ist genau das, was ich nicht möchte haben. Nein. Wir sind zusammen viele verschiedene Leiter, die Entscheidungen fällen. Und mir ist immer wichtig, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, was sollen sie machen, Leiter? Sagen, so ein berühmtes Sätzchen von mir ist ja, frag doch du oder Jesus. Frag doch du den Jesus selber, was du sollst machen. Guter Punkt. Und wir sind so viele Leute in so vielen verschiedenen Bereichen, die so viele verschiedene Entscheidungen fällen. Und manchmal machen wir etwas, was nicht so ist, wie ich das machen. Das ist ja völlig okay. Aber mir ist wichtig, dass wir zusammen als Leiter die Kirche leiten. Mir ist wichtig, dass schlussendlich Jesus die Kirche leitet. Meine tiefste Überzeugung ist es, dass Jesus die Kirche leitet und dass die Kirche Jesus gehört. Aber ich muss mich immer wieder fragen, vertraue ich wirklich Jesus? Das ist auch noch für mich eine gute Frage. Das ist auch für dich eine gute Frage, zum Spiegel zu schauen. Der dritte und letzte Punkt ist, statt Passivität und Konfliktunfähigkeit, übernimm Verantwortung. Und da können wir dir etwas aus der Story von Ahab lernen, 1. Könige 19. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, das haben wir letzte Woche gelesen, was er ihm geschrieben hat, per SMS. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Boom. Die ist richtig hässig, die Frau. Hä? Gell? Zum Teil verständlich, oder? Zum Teil auch nicht. Aber es geht nicht um dieselbe, die schauen wir dann in zwei Wochen an. Es geht um Ahab. Was macht der Ahab in dieser Situation. Der Ahab ist mit direkter Konfrontation völlig überfordert. konfliktunfähig. Ja, er ist mega passiv. Das ist das, was er macht. Er ist mega passiv. Er ist konfliktunfähig. Er ist ein knallharter König. Er ist der King of the Heavy. Er schaut schon, weißt, manipulativ, schon hinterdurch. Aber dann bekommt er Konfrontation mit dem Elia direkt. Und er ist dabei, wo Regen kommt. Er wird sogar flott schnass, steht in der Bibel. Wo Regen kommt. Oder? Und dann geht er aber heim und erzählt seiner Frau alles, was passiert ist. Und er ist völlig überfordert. Er weiß überhaupt nicht, was machen. Er ist so, ja, pff, er kommt heim und dann so, der Elia, weiß nicht, was soll ich machen. Und dann sagt die Frau so, ja, dann nehme ich nicht die Sache in die Hand. Und er ist einfach passiv. Und er schaut einfach zu und macht nichts. Dann, als er heimkommt, er ist ein knallharter König, und als er heimkommt, macht er das mal und er macht nichts. Kennst du das? Du bist ein knallharter König. Du bist ein knallharter Geschäftsmann. Du bist, keine Ahnung, du bist ein knallharter Büzer. Du machst 100'000 Entscheidungen im Tag. Richtig, und das sind wichtige Entscheidungen. Vielleicht zur Sicherheit von anderen Leuten, vielleicht geht es um Millionen, ich weiß nicht, was du für einen Job hast, was du machst. Und dann kommst du am Abend auf einmal heim. Und bist so passiv. Ja, im Geschäft schreibst du Millionen, im Geschäft machst du einen Jahresplan, das ist knallhart mit Ziel. Und dann kommst du heim, ja, wir schauen den. Ja, ist nicht so wichtig, Familie, gell? Tiefe. Geht um mehr etwas an, apropos. Völlig okay, ich bin der Erste, der die Hand aufhört. Der Elia ist auf einmal mega passiv daheim. Macht nichts. Er nimmt nicht die Sache in die Hand und bringt den Elia um. Aber er stellt sich auch nicht hinter Elia. Er hat ja gesehen, wie Regen ist gekommen. Er könnte nicht sagen, ich tue den Elia umbringen. Und dann übernimmt er seine Frau. Seine Frau sagt, ich könnte den Elia umbringen. Aber dann stellt sich auch nicht hinter Elia, obwohl er wahrscheinlich gewusst hat, ja, der Elia ist der Prophet von Gott. Der Elia hat recht gehabt. Der Elia hat Balsbiester besiegt. Der Elia hat betet und es ist korrekt. Er hat ja genug gesehen. Er hat wahrscheinlich gewusst, dass es richtig ist. Das passiert uns manchmal schon, gell? Irgendwelche Leute reden über irgendjemand Angst und weiss nicht was. Und wir wissen genau, dass es nicht richtig ist. Wir machen nichts. Wir bleiben passiv. Ja, mal weißt du, ich muss ein bisschen das Gewitter vorbeigehen. Kennen wir das so? Kennst du das so? Und du setzt dich gleich nicht ein für eine andere Person. Weißt du, das ist eine Sache zwischen der und ihm. Weißt du? Passivität. Aha. Es gibt eine zweite Story, was genau gleich passiert. Rahab will den Weinberg kaufen. Ganz zum Schluss. Ich höre die Message auf jetzt. Und der Weinbergbesitzer sagt, sorry, ich verkaufe ihn nicht. Rahab ist völlig überfordert mit dem. Direkte Konfrontation. Er kann nur hingehen. Es geht nicht. Es geht hey, sie ist die Frau, ist nicht gut drauf. Was ist denn mit dir los? Ah, der will einfach den Weinberg nicht verkaufen. Lass mal, was Isabel sagt, die Gute. Ich freue mich auf die Message von 2 Wochen mit Isabel. Da antwortete Isabel: Bist du der König von Israel oder nicht? Hallo? Gut, dann steh jetzt auf, iss etwas und vergiss deinen Ärger. Du sollst deinen Weinberg haben. Ich nehme die Sache in die Hand. Was macht Isabel? Sie macht das, was sie immer macht. Sie droht gerade mit dem Tod. Das hat jetzt funktioniert und der Weinbergbesitzer hat sie umgebracht oder Lambring. Es ist genau wieder die gleiche Situation. Er war überfordert und er hat nichts gemacht. Er hat sich nicht eingesetzt für den Weinbergbesitzer, aber auch nicht gegen den Weinbergbesitzer. Das war echt der. Ahab. Passivität. Konflikt. Unfähigkeit. Wir müssen uns alle immer wieder fragen, was sind wir passiv? Ich bin der Erste, weißt du, verstehst du? Ich muss mich immer wieder fragen, Michel, wo bist du passiv? Ich bin ein Typ, ich bin entweder on fire oder nicht. Dann merkst du manchmal, wenn ich predige, jetzt bin ich on fire oder nicht. Meistens zwischendurch ist manchmal schwierig. Und wenn ich nicht on fire bin, dann bin ich so passiv, dann mache ich nichts, dann lasse ich einfach passieren. Heißt ja passiv passieren. Sie möchte dich fragen, wie hast du es da? Machen wir schnell eine kurze Selbstreflexion. gehe noch einmal die Message durch vom Ahab und du kannst dich fragen, was kannst du lernen von deinem Bau, von deinem Leben. Ahab, König von Israel, Mann von der Isabel, statt Macht und Einfluss, sei dankbar. Statt Kontrolle und Manipulation, vertraue Gott. Statt Passivität und Konfliktunfähigkeit, übernimm Verantwortung. Wir schauen ganz, ganz kurz den Baum noch einmal zusammen an. Der Baum mit den Früchten. Wo siehst du Verhalten in deinem Leben? Wo Verhalten ist, wie man hat? Wo siehst du Verhaltensmuster in deinem Leben? Wo Verhaltensmuster sind, wie man hat? Wo siehst du, hey, ich komme nicht raus, das macht völlig keinen Sinn, dass ich mich so verhalte? Wo siehst du, vielleicht ist es etwas Geistliches. Vielleicht ist es wichtig, dass du sagst, hey, ich möchte zum Kreuz gehen. Ich möchte zu Jesus gehen. Und ich möchte mir Jesus am Kreuz Sachen ablegen. Ich möchte Wurzeln abschneiden. Und ich möchte dich heute herausfordern, mach das. Du Wurzeln abschneiden im Namen von Jesus. Bring sie zu Jesus. Und schau, was er dir möchte geben. Ich möchte noch beten, lass uns aufstehen. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir für die Bibel. Ich danke dir für die Storys in der Bibel. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, in unserem Körper, in unserer Seele und in unserem Geist. Ich möchte jetzt bitte, Heiliger Geist, zeig du uns auf, wo wir Ahab-Syndrom haben. Zeig du uns auf, wo wir Verhalten ändern können. Zeig du uns auf, wo wir Wurzeln abschneiden sollen, wo wir zu dir kommen. Und uns neu von dir das Leben schenken. Und du bist die Hoffnung. Du bist die Zuversicht. Du bist der Gott, der für uns ist. Du bist der Gott, der mit uns ist. Du bist die Hoffnung, du bist der Frieden, du bist die Vergebung, Gott. Hilf uns, dass wir immer wieder zu dir kommen, wenn wir merken, hey, da laufen Sachen nicht gut in meinem Leben. Hilf uns, Jesus, dass wir zuerst zu dir kommen, dass wir unserem Frust und unseren Sachen nicht Raum geben, sondern dass wir zu dir kommen, dass du uns immer wieder neu kannst auffüllen mit deinem Leben, mit deiner Liebe, mit deiner Freude, mit deiner Leidenschaft, Jesus. Amen. Amen.